Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Wir reden heute mit Frederik und Julia. Und warum? Weil die beiden eine so bezaubernde Liebes- und Kennenlerngeschichte haben, dass ich sie euch nicht vorenthalten wollte. Viel Spaß beim Hören. Hallo ihr beiden. Entgegen meiner sonstigen Angewohnheit habe ich jetzt das Intro zuerst gesprochen, weil ich die Geschichte natürlich schon zumindest in groben Strukturen kenne. Und ich habe damals Frederik gesagt, diese Geschichte ist so schön, die gibt eigentlich jedem Hoffnung, der denkt, die Liebe läuft ihm nicht einfach über den Weg. Und darum dachte ich, wir reden mal miteinander. Also herzlich willkommen ganz offiziell Julia und Frederik.
Hallo, liebe Paula, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen bei dir und über dieses Thema sprechen.
Ebenso, bin sehr happy. Paula und ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute zu zweit bei dir zu Besuch sein dürfen.
Genau, und Frederik, muss ich dazu sagen, und Julia haben eine Nachhilfeplattform, die auch meinem Knaben sehr unterstützend zur Seite gestanden waren. Cleverly, falls ihr Nachhilfe sucht, online. Super Plattform, ohne Werbung machen zu wollen, aber so, damit ihr nicht so unbekannt seid einfach. Ja. Also, wie lange seid ihr jetzt zusammen, ihr zwei?
Seit 2013.
13 Jahre.
13 Jahre.
Wir hatten vor 14 Tagen hatten wir unser, hatten wir unser 13-jähriges, wir haben uns kennengelernt, weil Fête de la Musique war.
Ja, genau. Dann 13 Jahre sind wir zusammen.
Okay, sind dir Jahrestage wichtig, Julia?
Nein.
Okay, weil Frederik macht jetzt nicht den Eindruck, als würde er sich dran erinnern. Weißt du euren Hochzeitstag, Frederik?
Nein.
Aber weißt du was, Paula? Ich glaube, ich weiß den auch nicht. Ist es der 6.7. oder der 7.6.? Ich weiß es nicht. Aber warum wissen wir das? Weil wir haben unseren Kennenlerntag in den Ehering gravieren lassen, weil uns dieser Kennenlerntag viel wichtiger ist. Aber es ist nicht so, dass wir den regelmäßig feiern. Wir waren nur zufällig draufgekommen, weil ich im Radio gehört hatte, dass Fête de la Musique ist. Und das muss so um den Zeitraum gewesen sein. Da haben wir in unseren Ring geschaut und gemerkt, ach, ich glaube, es war der 19.6. Ja, ja, genau.
Erzählt doch mal, wie ihr euch kennengelernt habt.
Also es gibt zwei Perspektiven da drauf, logischerweise. Wie immer, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen. Ich würde solche meiner, wir machen es ein bisschen im Wechsel, ja?
Okay.
Also, ich lebte 4,5 Jahre in Paris, war aber zu Besuch in München und fuhr, weil ich den Flieger verpasst habe. Zum allerersten und einzigen Mal habe ich den Zug genommen von München nach Paris, um wieder zurück zur Arbeit zu fahren. Hatte in München Freunde besucht und in Karlsruhe, ja genau, und dann saß ich neben irgendeiner, Französin, mit der ich wirklich keinen Austausch haben wollte. Und in Karlsruhe stieg Julia zu. Da wusste ich natürlich nicht, dass es Julia ist. Und ich sah so ein Klapptaschenmesser. So klein und klappig und so eine coole Jeans, also Lederjacke an. Und ich dachte, boah, wenn die irgendwo in meiner Nähe sich hinsetzen würde, die würde ich mir schnappen. Und dann
Frage, Entschuldigung. Du sahst ein Klapptaschenmesser. Was meinst du damit?
Das war sozusagen mein erster Eindruck von Julia, war so klein und kompakt, wie so ein Klapptaschenmesser. Also und das hat mir einfach sehr gut gefallen, mit so einer Lederjacke. Mhm. Und dann stellte sich heraus, dass ihr Platz war der neben mir. Und dann war diese Französin sehr echauffiert darüber, dass die dann so aufstehen musste. Musste sie aber, und Julia setzte sich neben mich. Wir machen gleich den Wechsel. Und dann, weil ich total im Flirt-Modus war, weil ich auch in München geflirtet hatte, dachte ich, okay, jetzt werde ich hier richtig Vollgas geben. Julia aber war im Arbeitsmodus, klappte ihren Laptop auf und machte so ein Gesicht so, was willst du eigentlich von mir? So, das war meine Perspektive beim ersten Mal sehen. Und deine?
Also, ich lebte auch in Paris und habe dort gearbeitet. Und hatte deswegen auch Arbeit dabei. Ich war übers Wochenende bei meinem damaligen Freund und Verlobten in Karlsruhe gewesen. Von dem habe ich mich verabschiedet, bin in Karlsruhe in den TGV nach Paris eingestiegen. Und wie immer saß jemand auf meinem Platz. Und nachdem ich schon 2,5 Jahre damals in Paris gelebt hatte, hatte ich da wird man ein bisschen härter, weil die sind sehr ellenbogenmäßig. Also wenn man in Paris in die U-Bahn steigen möchte, dann muss man sich da mit einem Bodycheck reinchecken, sonst kann es sein, dass man nicht mitkommt. Und deswegen war ich da auch sehr ruppig. Also ich bin eingestiegen, ich habe gesehen, jemand sitzt auf meinem Platz und ich so, hier, mein Platz, los, weg. Also so. Und ich dachte, ich reiße ein Pärchen auseinander, weil da saßen einfach zwei blonde Menschen, Friedrich und eine Frau in einem ähnlichen Alter. Und ich dachte, oh Mann, jetzt, aber war mir egal, ich wollte hinsitzen, arbeiten und los. Und dann, genau, dann hat die noch kurz verhandelt, ob ich nicht woanders, ich so, nein, mein Platz, ich will dahin und gut. Und dann habe ich mich hingesetzt. Friedrich wollte mir, glaube ich, noch helfen, meinen Koffer irgendwie zu verstauen.
Gentleman.
Ja, also, ja, ja, gut, danke, schön. Und habe mich hingesetzt, habe meinen Rechner aufgemacht, weil ich hatte richtig, also ich habe schon immer gern und viel gearbeitet, weil ich ein großes Verantwortungsgefühl für das habe, was ich tue. Und ich wusste, ich muss noch was machen. Also habe ich meinen Rechner aufgeklappt und wollte anfangen zu arbeiten. Und dann hat dieser Typ neben mir nicht aufgehört, mit mir zu reden.
Kurze Zwischenfrage. Eigentlich, das kennt man ja so aus Zugreisen, sind ja diese Leute, die so drauf bestehen, dass das jetzt ihr Platz ist, nicht so super sympathisch.
Mhm, genau. Ja. Deswegen habe ich, glaube ich, auch kurz ausgeholt, Paula, und gesagt, dass das, ich bin heute auch schon wieder nicht mehr so. Ich bin so geworden, als ich in Paris gelebt habe. Ich habe mich sozusagen angepasst an diese Kultur.
An die Pariser Schnauze, ja.
Ja.
Aber Friedrich, was dachtest du, hat dich das nicht gestört, dass da eine kam, die gesagt hat, nee, das ist mein Platz und sie muss jetzt weg? Wird er noch ein bisschen verschlimmert durch Julias Gedanken, dass sie möglicherweise ein Paar auseinanderreißt?
Ja, aber weil ich ja sozusagen so in einem Jägermodus war das, lief das mir natürlich sehr rein, dass es da so einen Switch gab zwischen der ollen Französin und Julia. Und insofern habe ich das natürlich sehr befürwortet, habe aber dann gemerkt, da werde ich mir wahrscheinlich die Zähne dran ausbeißen, weil die so überhaupt nicht, ich wusste ja in dem Moment noch nicht, dass sie verlobt war, aber die so überhaupt nicht angebissen hat auf meine Avancen. Aber dann war einfach sozusagen dranbleiben. Irgendwann hat sie sozusagen verzweifelt den Laptop zugeklappt und gesagt, na gut, dann erzähl halt. Und dann war das Schöne, dass sozusagen wir herausfanden, wir sind ja beide Deutsche und wir sind beide in Paris und wir sind, dann haben wir einfach ein bisschen über die Franzosen hergezogen.
Ja, weil wir haben Französisch.
Hey, Mann, Paula will was zwischenfragen. Ja.
Ich muss ganz kurz, Friedrich, Flirt-Tipps. Wie flirtet man aus deiner Sicht erfolgreich? Also was war die Taktik, die du gewählt hast?
Also, was war das? Sehr gute Frage. Also, man muss dazu sagen, ich glaube, beim Flirten ist auch ein bisschen abhängig, in was für einer Stimmung man ist. Und ich fühlte mich richtig gut. Also, ich war sozusagen im richtigen Mindset. Und dann, glaube ich, das Erste war so relativ klassisch, dass ich so ein bisschen versucht habe, na, erzähl doch mal, wohin des Weges und arbeitest du auch da? Ich wollte so ein bisschen so rein. Und dann habe ich aber immer, das habe ich früher gemacht, auch durchaus auch gedroppt, ja, ich bin Fernsehproduzent. Das ist schon auch so ein bisschen in die Beeindruckungsschiene zu gehen. Aber das hat nicht wirklich gezogen, sondern ich glaube einfach, das Dranbleiben hat funktioniert. Und dann schnell herauszufinden, zwei Deutsche, die beide in Paris arbeiten und beide mit den Franzosen so ihre Sorgen haben. Das war so, dann hatten wir so einen Common Ground gefunden, ja.
Julia, wie war das aus deiner Perspektive? Also du setzt dich hin, willst arbeiten und dann passiert was?
Naja, also er hat tatsächlich, ich kann mich an das Gefühl erinnern, ich wollte einfach wirklich arbeiten und der hat nicht aufgehört, mich von der Seite anzulabern, war aber irgendwie nicht nervig, sondern wie er halt ist, also du kennst ihn ja auch, er ist lustig. Also man muss eigentlich, also wenn der den Mund aufmacht, dann da kann man ihm nicht böse sein sozusagen. Ja, also es war schon sympathisch, was da kam. Genau, und dann, ich glaube dann, was Friedrich gerade sagte, so dieser Hook, den wir dann hatten, weil ich war ein bisschen unglücklich, ich war wegen diesem kulturellen Schwierigkeiten, das war ein Pflaster, wo ich mich nicht super wohl gefühlt habe. Ich war auch schon mit dem Kopf woanders, also ich wollte eigentlich aus Frankreich wieder weg. Ich hatte auch schon, das ist der nächste Teil der Story, ich hatte auch schon einen neuen Job in Verhandlungen, gerade in Endzügen. Da hatte mein vorheriger Arbeitgeber mich wieder angerufen und gefragt, ob ich nicht ein Finance Manager in Australien werden will. Und ich so, ja, sau cool, ich wollte schon immer surfen. Und da habe ich gerade, verhandelt. Da ging es dann darum, dass ich, also es war ein super Job, war mit einer Wohnung und einem Wagen vor Ort und so. Also alles, was man sich nach irgendwie 4 Jahren Berufserfahrung, es war irre, ja. Und das heißt, ich war mit meinem Kopf schon weg. Und dann habe ich da jemanden getroffen und es hat sich ein bisschen schlecht angefühlt, dass ich da nicht angekommen bin sozusagen. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt und es hat sich so ein bisschen nach einer Niederlage angefühlt. Und dann jemanden zu treffen, der ähnliche Gefühle hat. Das war schon, also da hatten wir einfach tatsächlich einen Hook miteinander. Weil Frederik zu dem Zeitpunkt geschäftlich auch unglaublich, also persönlich und geschäftlich auch in Paris Schwierigkeiten hatte.
Und ich wollte natürlich rausfinden, ist die jetzt Single oder nicht? Das war mir natürlich schon nicht unwichtig. Aber ich dachte, ja, vielleicht nicht zu früh in dieses Thema eintauchen. Das heißt, diese von Karlsruhe bis Paris haben wir nicht über unseren Beziehungs...
Doch, stopp. Ich habe gedroppt, ganz sicher. Weil ich habe ja dann gemerkt, dass du mich anbaggerst.
Aber relativ spät.
Ja.
Relativ spät. Also
und dann wusste ich, ich muss das jetzt mal sagen. Also
die Fahrt ist ja auch nicht so lang.
Nee, es waren so 3 Stunden, würde ich sagen.
Ja, weil ich dachte, dass eher dann beim Bier danach das...
Nee, voll also kurz, erinnere ich mich dran, dass ich wusste, ich muss da jetzt einen Riegel vorschieben, weil wir sind ein Mann und eine Frau und verstehen uns unglaublich gut. Also für mich hat es sich so angefühlt, Paula, als hätte ich sowieso meinen Soulmate getroffen. Also ich war witzigerweise auch überhaupt nicht in einem Flirt. Ich war nicht offen für Flirt, weil ich hatte gerade mit meinem Verlobten Details von unserer Hochzeit besprochen und bin dann in den Zug gestiegen. Also
wie viel später sollst du heiraten? 4 Wochen?
6 Wochen später.
6 Wochen später.
Also ich war auch emotional total glücklich in meiner damaligen Beziehung. Ich war nur nicht glücklich in Paris und habe aber da ja auch schon meinen eigenen Exit geplant sozusagen. Ja? Das heißt, und diese Heirat, die haben wir auch deswegen anberaumt, damit ich ihn nach Australien mitnehmen kann. Also das war sozusagen, mein Privatleben war alles super in seinem Flow. Genau, und dann fühlte sich's, also ich, für mich war das gar keine Flirt-Situation.
Genau,
also
für mich auf jeden Fall.
Schon, ja.
Und dann hast du das irgendwie gedroppt, ich habe es aber halb verdrängt und dann dachte ich, okay, so kann man, weil der Klassiker ist ja, Paula, wenn man dann aus dem Zug geht, dann geht man ja getrennte Wege. Außer man tauscht Nummern aus, aber das war eher unwahrscheinlich, eben aus dem Grund heraus, dass die ja dann, schon gesagt, dass du verlobt bist. Und dann habe ich gesagt, hey, was hältst du davon, wenn wir jetzt, wo auch immer wir angekommen, Garde Nord, Garde l'Est, lass uns noch ein Bierchen trinken. Also ich wollte es sozusagen noch leicht in die Verlängerung bringen. Und dann hast du mir bei dem Bierchen aber wirklich klar gemacht, mein Lieber, ich bin kurz davor zu heiraten, ich bin kurz davor auszuwandern, mach dir nicht, also du hast mir schon irgendwie klar gesagt, no chance hier. Nummern haben wir aber ausgetauscht.
Ja, und die Reaktion war, no worries, aber lass uns doch die wenigen Wochen, die wir in Paris noch zusammen sind, mal treffen.
Genau.
War schon so locker.
Aber im Grunde genommen ist halt hart der Unternehmer in mir aufgeweckt worden, also sozusagen Challenge accepted. Wollen wir mal gucken, ob da nicht doch noch was geht. Ja, genau.
Julia, wenn du sagst, du warst sehr glücklich in dieser Beziehung, wo hat sich denn da das Opening gezeigt? Also wo ist Frederik reingekommen? Weil wenn du super glücklich gewesen wärst, hätte er gar keine Chance gehabt.
Ich glaube, Paula, es gibt verschiedene Stufen von Glück und Erfüllung in der Liebe. Und ich habe auch in den Beziehungen, die ich davor hatte, verschiedene Stufen erlebt. Und ich glaube, ich wusste nicht, dass es diese Stufe gibt. Also manchmal hast du ja, also weißt du, mein erster Freund mit 16, mit dem habe ich nicht so eine tiefe Begegnung gehabt, wie ich später dann irgendwie Mitte 20 mit meinen damaligen Partnern hatte. Und das war so, dass ich, also ich war wirklich, und ich bin bis heute der Meinung, dass ich mit meinem damaligen Verlobten glücklich geworden wäre. Ja? Mhm. Also ich hätte den nach Australien mitgenommen, wir hätten zusammen, ich wollte auch in Australien bleiben und da Familie gründen. Und ich kann mir das bis heute vorstellen, dass das richtig gut geklappt hätte. Nur dann bin ich auf Frederik getroffen und habe dann, also wir können ja gleich noch weiter erzählen, wie es dann weiterging von dem, also im Zug war das noch nicht so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt breche ich mein ganzes Leben auf. Aber nach 2, 3 Treffen wurde mir einfach klar, was es für eine unglaubliche Verbindung zwischen Menschen geben kann, von der ich bis zu diesem Zeitpunkt einfach nichts wusste. Mhm. Und das war dann auch, es war die schwierigste Situation meines Lebens, weil ich jemanden, den ich sehr geliebt habe, also du kannst ja nicht beide heiraten. Weißt
ja.
du?
Ja. Lass uns aber chronologisch bleiben damit.
Ja.
Also, Frederik leiert dir ein Bier aus den Rippen. Mhm. In Bahnhofsnähe. Mhm. Und dann?
Dann haben wir, ich weiß nicht gar nicht, ob die Initiative von dir oder von mir kam. Wir haben nicht, also wahrscheinlich von mir, weil es sehr strategisch war. Wir haben dann also Nummern ausgetauscht und dann habe ich aber ich glaube noch nicht, als wir dann sahen, wir haben Nummern ausgetauscht und dachte so, was gibt es jetzt für einen Grund, um sehr schnell wieder, um den Kontakt aufrechtzuerhalten? Und das war, glaube ich, wann sind wir da angekommen? An einem
so am Wochenende, Samstag oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann war Fettler Musik, war Beginn der nächsten Woche in diesem Stile. Mhm. Und dann habe ich, als ich zu Hause war, irgendwas halt geschrieben. Ich war ehrlicherweise auch jetzt nicht in dem, das wird die Frau, die ich heiraten werde, sondern schon hot chick und mal gucken, was da möglich ist. Und dann habe ich ihr einen Vorschlag gemacht, lass uns doch jeden Tag, weil wir haben irgendwie über Sport gesprochen, dass wir ein bisschen was zusammen machen wollen, lass uns doch jeden Tag gemeinsam Sport machen und ich wette mit dir, dass ich es länger durchhalte als du. Also wer zuerst einen Tag nicht Sport macht, verliert. Mhm. Und das setzt ja voraus, dass wir jeden Tag in irgendeiner Form uns austauschen und ein Foto schicken, wie man Sport macht oder so. Und diese Wette, glaube ich, hatte ich vorgeschlagen und die bist du dann eingegangen.
Mhm. Clever, so, muss ich sagen.
Das war gut. Und dann hatte ich, wie gesagt, zwei Tage später oder sowas, war da das Fête la Musique in Paris, was irre ist, weil die ganze Stadt ist ein einziges Musikfestival. Und dann dachte ich, das wäre eigentlich eine schöne Chance. Ich kannte das auch schon, ich war die Jahre davor auch schon da gewesen, dachte, es wäre eine schöne Chance, sie wiederzusehen. Und habe dann sie angeschrieben, am Nachmittag wollen wir heute Abend zusammen aufs
Fett. 7 Uhr abends.
Genau, um 7 Uhr abends wollen wir heute abends aufs Fête la Musique zusammengehen. Ich zeige dir mal ein bisschen Paris, wie man es erleben muss.
Und dein Verlobter war die ganze Zeit in Karlsruhe.
Ja, genau. Mhm.
War der nicht so geil mit auf seinem.
Der ist dann, ich glaube, am Wochenende drauf oder so. Ich glaube, am Mittwoch oder so. Genau, ist der dann für eine Woche zum Junggesellenabschied. Zu seinem eigenen Junggesellenabschied auf eine Insel geflogen, wo sein bester Freund damals lebte. Ich weiß gar nicht mehr wo.
Ja. So, und dann Fettler Musik. Also dann hast du Nein gesagt. Ne? Ich habe dich angerufen oder geschrieben und angerufen und du hast Nein.
Okay, kurzer Perspektivwechsel. 9 Uhr abends war damals keine Zeit, 7 Uhr abends war damals keine Zeit für mich, das Büro schon zu verlassen. Und ich saß an meinem Rechner und dann ruft er mich an auf meinem Handy und sagt so, ja, hier, Fettler Musik. Und ich im Reflex, nee. Ich habe noch richtig viel zu tun. Wir haben Dienstagabend. Ich habe 10 Zentimeter Absätze. Ich habe in der Modeindustrie gearbeitet. Also ich bin Financer von Beruf. Ich habe damals bei Chloe gearbeitet. Und da musste man quasi das war der Dresscode, dass du mit so Stilettos vom Feinsten da eingelaufen bist. Genau. Ich so, nee, ich kann keinen Meter laufen mit diesen Schuhen. Ich komme nicht auf Fettler Musik. Und da habe ich aufgelegt. Und dann habe ich gedacht, Julia, habe ich mich selber geohrfeigt. Habe gesagt, ich bin jetzt seit seit 2 oder 2,5 Jahren arbeite ich hier und ich war noch nicht einen Abend unterwegs, weil ich einfach, voll schlimm, ich habe es echt versucht, aber ich habe da keinen Anschluss gefunden, weil die Leute in meinem Büro mich alle nicht mochten, genau, weil ich da so ein bisschen reingesetzt wurde als jemand, der da so ein bisschen aufräumen soll und das war sehr schwierig, die Situation, genau, und das heißt, dann habe ich gedacht, nee, jetzt Moment mal, jetzt hast du hier jemanden, der will mal mit dir losziehen, du bist doch blöd. Dann habe ich ihn zurückgerufen und gesagt, doch, warte, ich komme. Laufe ich mir ein paar Blasen, gehen wir auf Fett oder Musik.
Und damit, das war für mich natürlich awesome, weil dann kam wieder der Stratege durch. Und ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich, was für Tricks kann ich aus der Kiste packen? Und es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als auf einem Scooter durch Paris zu fahren. Also es ist ja, also gerade an so einem Abend und Fettler Musik. Und dann habe ich sie an der Metrostation abgeholt. Und ich hatte damals ein recht fancy Büro, so ein Produktionsbüro mit so einem Glas und es sah richtig stark aus. Und dann habe ich gedacht, ich mache folgenden Plan, ich hole sie an der Metro ab meiner Vespa oder Motorroller und dann hätte man einfach direkt loslaufen können und dann ist mir eingefallen, oh nein, ich habe ja mein Portemonnaie im Büro vergessen.
Uff, okay.
So, und das war so 5 Kilometer entfernt an der Seine entlang. Und dann habe ich sie hinten draufgesetzt, komm, halt dich fest. Und dann sind wir gemeinsam dann an der Seine entlang durch Paris ins Büro gefahren, haben dann mein Portemonnaie geholt und dann das Büro gezeigt und dann losgelaufen zum Fettler Musik. Also ich war da voll schon im Schlachtplan. Ich wollte dich an dem Abend küssen. ich wollte uns beide mit guter Stimmung und Alkohol in die richtige Richtung bringen. Das war auf jeden Fall mein Plan, ja. Aber das war nicht dein Plan.
Nee, ich wollte einfach nur mal rausgehen. Mhm.
Aber was wäre gewesen, hätte Julia gesagt, nee, kein Problem, ich zahle.
Habe ich ja gesagt. Paula, also, natürlich habe ich das gesagt. Und der hat mich nicht gelassen. Er so, nein, geht überhaupt gar nicht. Ist so, okay, gut, okay. So. Okay. You like, solange ich nicht laufen muss.
Ja, also, was hast du gedacht über das Büro, Julia?
Ah, ich war beeindruckt.
Ha.
Ich war, ja, ich war, ja, Gar nicht, weil du hast mir auch schon an dem Gare du Nord, wo wir ausgestiegen sind, deine Visitenkarte gegeben und da stand drauf
Directeur General. Präsident Directeur General. Ja. Die Franzosen haben so geile Titel.
Nee, also sowas beeindruckt mich tatsächlich, also hat mich auch noch nie beeindruckt. Ich bin in, also so Hierarchien und so, das ist nicht mein Konzept. Nein, aber ich fand es unglaublich schön. Es war offen, es hat schöne Lampen. Ich weiß, also ich habe es noch vor Augen, wie es aussah. Und da saß auch noch so ein Dude und hat gearbeitet,
ja,
der sehr, sehr nett war auch. Und er hat uns da irgendwie einen schönen Abend gewünscht. Und es war eine schöne Atmosphäre einfach drin. Also es war wirklich schön. Und es ist schon so, dass auch wenn ich, also das beeindruckt mich nicht, weil ich bin sozusagen nicht der Typ, der einen Versorger sucht oder so, weißt du? Also so, das witzigerweise war meine, die Beziehung, in der ich damals war auch so, dass ich der Versorger war und gewesen wäre sozusagen. Also das ist mir so rum oder so rum relativ egal. Nein, aber ich fand es einfach schön zu sehen, in was für einem Umfeld Frederik da unterwegs war, der ja anscheinend dann auch seinen Weg da in Paris gemacht hat. Und das zu sehen, wie er da selbstständig sozusagen ist, fand ich schön. Er hat mir nicht gesagt zu diesem Zeitpunkt, dass er schon arbeitslos war, weil er hat, ganz lustig, ja, weil das hat mir irgendwie einen Monat später oder so gesteckt.
Ja, arbeitslos, großes Wort. Ich war kurz vor die Firma zu schließen, aber gut, das Büro war noch da.
Noch schnell als Büro gezeigt. Ja, genau. Aber,
Und dann vielleicht um ein bisschen fast forward zu machen, dann haben wir wirklich einen wundervollen Abend im Vettler Musik verbracht, von Bar zu Bar, von Musik zu Musik.
Und da muss man sagen, Paula, das, was uns beide, glaube ich, auch so gepackt hat, waren die Unterhaltungen, die wir hatten. Also wie ich mit Frederik, also schon im Zug. Ich weiß noch, dass wir, als wir ausgestiegen sind, gesagt haben, was müssen die Leute hinter uns eigentlich gedacht haben, wenn uns jemand dieses Gespräch sich anhört. Das ging sofort total tief und also so wie ich es mag, wie Gespräche einfach, also ich bin kein Smalltalker. Und dann, das war richtig schön. Das war auch an dem Abend, das war das, was mich richtig fasziniert hat. Ja.
Und dann haben wir uns geküsst.
Stopp, nicht so schnell. In welcher Situation und was und war Julia überrascht? Hast du dafür auch einen Plan gehabt?
Ach, Paula, das finde ich schön, dass du das so zelebrierst. Ja. Also, ja. Das war relativ weit fortgeschritten morgens. Mhm. 3 Uhr oder so. 2 Uhr, 3 Uhr. Wir standen vor einer abgerissenen Eckkneipe, die diese Glastüren aufgeschoben hatte, dass sie Bar auf der Straße so offen war und da hat noch irgend so ein Geiger gedudelt oder so und aber eigentlich hat niemand mehr die Musik gehört, weil schon alle sehr betrunken waren. Und da, ich weiß noch, da waren so diese, in Paris gibt es so überall diese grünen Metallstäbe, die aus dem Boden ragen, die dafür sorgen, dass die Autofahrer die Fußgänger nicht überfahren. Also gibt es irgendwie an allen Straßen. Und ich lehnte, glaube ich, an so einem Teil und du hast ein Bier geholt. Und dann bist du einfach zurückgekommen und hast mich geküsst. Also ich war ehrlich gesagt eher ein bisschen überrascht, aber auch nicht, also es war jetzt nicht so, dass wir uns in die Augen geschaut haben, so und es war so ein Moment, sondern es war eigentlich mehr eine Überraschung. Ja. Vor allem, weil ich ja auch, also ich hatte mir dann zu dem Zeitpunkt schon mal so ein, weil ich glaube, ich habe mich in dich verliebt, als wir unterwegs waren auf dem Fête de la Musique. Also das war dieser Abend, ja. Also das, und das war dann schon mehr als wir gehen mal irgendwie miteinander was trinken. Und da gingen bei mir natürlich dann die Alarmglocken los. So, hey, ich heirate in 6 Wochen jemand, habe ich jetzt eigentlich Torschluss, Panik oder was ist da los? Also ich war schon, also ich war verwirrt. Ja, und aber das Schöne ist da, Frederik, und es ist, liegt einfach in seinem Naturell, der ist so ein Eroberer. Ja? Also ich meine, diese ganze Sache war ja ein abgekartetes Spiel mit diesem, dass er mich zuerst zu dem einen U-Bahn-Stop lockt und dann fahren wir mit dem Ding zu dem, also das war ja durchchoreografiert sozusagen von Mr. Strategy Harcourt. Und das hat er, also ich bin da, also ich will nicht sagen Opfer, aber der hat mich schon um den Finger gewickelt, sehr gut. Und hat dann, hat da einfach den, hat sich da geholt, was er gerne haben wollte. Ja, der Frederik wollte gerne mit der Julia sein.
Ja, Frederik, kurze Frage, nur für alle, die zuhören und vielleicht auch mal so einen Plot entwickeln wollen. Als du das Bier holtest und dann zurückkamst, wusstest du, dass das der richtige Moment wäre, um jetzt final anzugreifen?
Ja, ich, also es war ja schon zu fortgeschrittener Stunde und es war ja schon der Plan, dass das at some point passieren sollte. Mhm. Und ich habe dann all meinen Mut zusammengenommen und noch einen letzten großen Schluck Bier.
Lecker.
Mm. Lecker.
Wer liebt es nicht? Und ja.
Ich hab's auch nicht.
Ja.
Was ging bei dir durch den Kopf, Friedrich, in dem Moment? Also es war ja nicht das Ziel, wie du gesagt hast, da eine langfristige Geschichte draus zu machen, ursprünglich. Mhm. Wusstest du zu dem Zeitpunkt auch schon, okay, das bleibt jetzt?
Ja, das also im Zug und nach dem Zug und auch bei diesem Challenge, die wir da gemacht, im Sport gemacht haben und so, das war alles noch so ein bisschen, kriege ich es hin, eine Verlobte zu erobern. Also sozusagen, das war eher ehrlicherweise so aus dem, wie Jungs das vielleicht manchmal machen.
Aufreißerding.
Aufreißerding. Und dann aber über diesen Abend Vettler Musik von dann 9 bis 3 oder sowas, habe ich dann wirklich gemerkt, krass, ich bin jetzt hier dabei, mich zu verlieben. Und dann ist so, dass es dann sozusagen auch für mich dann richtig ernsthaft wurde, weil ich gedacht habe, okay, wow, wenn ich mich jetzt hier gerade dabei bin zu verlieben, ist das eigentlich, also tut mir das eigentlich, also sollte ich das jetzt eigentlich weitermachen, weil die wird die heiraten. Ich habe ja nicht ernsthaft daran gedacht, dass die ihre Hochzeit canceln würde. Und deswegen war ich auf Wolke 7 und gleichzeitig aber auch irgendwie total traurig, also am Tag danach, weil ich halt irgendwie, ich fahre mich jetzt hier eigentlich in ein emotionales Desaster hinein und war dann selbst überrascht, dass ich kam auch aus einer längeren 4-4,5-jährigen Beziehung, also ich war auch überrascht, dass ich mich so schnell wieder verlieben könnte. Und dann haben wir aber uns in den darauffolgenden Tagen ganz oft getroffen, ne? Wir haben uns...
Ja, das war dann diese Zeit, wo mein Verlobter tatsächlich weg war. Also der war auch, da war ausgemacht, dass wir nicht miteinander kommunizieren. Dass ich ihn, ich glaube, 7 oder 8 Tage, also dass wir nicht WhatsAppen, nix. Und dann war ich irgendwie in diesem Zauber und dachte, was machst du jetzt? so. Und dann war aber auch, weil, also ich meine, ich habe ja gerade gesagt, dass ich nicht einmal weg war. Also es bedeutet nicht, dass ich keinen Spaß hatte. Ich bin dann meistens im Wochenende rausgefahren zum Surfen aus Paris. Ich war einfach nicht viel in Paris, ja. Aber ich bin nicht so jemand, ich bin nicht so ein Hedonist. Also ich bin nicht jemand, der ständig nach meinem Vergnügen sucht. Ja? Sondern ich bin tendenziell eher ein pflichtbewusster, auch ein anständiger Mensch, ja. Und dann so eine zauberhafte Begegnung zu haben, hat sich aber gleichzeitig trotzdem ein bisschen angefühlt wie ein Geschenk des Universums, was ich nicht zurückgeben konnte. Also sowas wieder zurückzugeben und zu sagen, hey Universum, danke, du hast mir den zauberhaftesten Schmetterlingsmoment meines Lebens beschert, aber ich gebe ihn wieder zurück, weil ganz ehrlich, ich bin ja in einem anderen Leben gerade. Also das konnte ich nicht. Das ging nicht. Ja.
Und sag mal, sind wir dann, weil du hattest ja das Wochenende, wo du dann zu deinen Eltern gefahren bist, haben wir uns dazu...
Genau, also dann haben wir uns, also ab diesem Tag haben wir uns dann, witzigerweise haben wir beide gemeinsam unsere Wette verloren, weil wir dann, wir haben auch keinen Sport gemacht, wir sind auch nicht miteinander ins Bett gestiegen an diesem Abend.
Nee.
Das wie war die
Verabschiedung denn?
Wir waren noch kurz in deiner Wohnung, die war nämlich auch ums Eck, das war ja wie gesagt alles durchchoreografiert, haben da noch ein bisschen rumgeknutscht und dann, ich glaube, fahren konntest du nicht, du hast mich nicht gefahren. Aber ich glaube, ich habe ein Taxi genommen oder so. Also ich bin irgendwie sehr spät nach Hause, sodass ich dann 2 Stunden geschlafen habe oder auch nicht und dann wieder ins Büro bin am Mittwoch. Oh Gott, und dann war ich so malat. Aber damals war man so jung, da konnte man sowas irgendwie noch wegstecken. genau, und dann haben wir, klar, uns erstmal erholt, irgendwie ausgeschlafen. Und dann bist du dran geblieben, Friedrich. Also Friedrich wollte sich mit mir verabreden, wollte mir Abendessen kochen, dies und jenes. Und dann habe ich ja gesagt zum einen. Oder wir sind dann, einmal hast du bei dir gekocht. Einmal sind wir nach Etretat gefahren. Das ist ja nicht so weit von Paris. Sind 2 Stunden in den Norden ans Meer. Und einmal haben wir uns, und ich glaube, wir haben uns nur 2-mal gesehen, Etretat. Ja, und einmal hast du
Abendessen
gemacht. Genau. Und dann habe ich die Notbremse gezogen. Also dann, nachdem wir uns noch 2-mal gesehen haben, habe ich gesagt, puh, jetzt müssen wir da erstmal cutten.
In welchem Zeitraum habt ihr euch 2-mal gesehen?
Innerhalb von der einen Woche.
Ja, genau. Mhm. Zwischen dem Dienstag und dann zum Wochenende.
Also vielleicht jeden zweiten Tag oder so.
Ja, ja.
Okay. Und dann kurz vor dem Wochenende habe ich gesagt, Friedrich, das ist jetzt serious business. Ich brauche einen Break. Ich muss da mal raus. Ich muss jetzt meinen Kopf wieder gerade rücken. Und witzigerweise waren zu dem Zeitpunkt gerade mein Vater und seine Frau waren in in der Bretagne irgendwo, hatten die ein Ferienhaus gemietet und ich verstehe mich unglaublich gut mit den beiden. Und dann habe ich gesagt, boah, kann ich euch besuchen? Ich muss ein bisschen was nachdenken. Und die so, ja klar, komm vorbei. Und dann bin ich am Wochenende ganz alleine in die Bretagne gefahren, habe dann meinen Vater und seine Frau da getroffen und habe einfach zwei Tage, habe ich auch nicht viel mit dir kommuniziert, Frieda. Ich war richtig, ich musste raus und nachdenken. Das habe ich dann getan.
Wie ging es dir in der Zeit, Frederik?
Ja, ich wusste, dass sie das nutzen würde, um zu reflektieren und auch sozusagen, um eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe meine eigenen Chancen für sehr gering eingeschätzt. So 90, ich bin ja auch ein grundloser Optimist, aber ich dachte so 90-10, also 10-prozentige Wahrscheinlichkeit maximal.
Mhm.
Und wusste also, höchstwahrscheinlich ist es so, die reflektiert das mit ihren Eltern, Lehrereltern, die werden auch sagen, hast du einen an der Waffe, so, und wird dann zurückkommen und sagen, okay, das war atemberaubend, aber das war es dann jetzt auch. Und das heißt, ich hatte schon auch Angst vor dem Verdikt, wenn sie dann zurückkommt, und habe dann eine, glaube ich, sehr gute SMS.
Ja, gleich, die hast du sehr spät geschrieben. Ich
will kurz,
lass uns chronologisch bleiben.
Okay. Aber die habe ich schon eine Woche in geschrieben.
Ja, aber am Ende, Sonntagabend.
Also jedenfalls, so habe ich mich gefühlt.
Okay. Ich hab später übrigens auch mit Freunden von Frederik gesprochen, die, bei denen er damals an dem Wochenende zum Abendessen war und mit denen er gesprochen hat, die mir erzählt haben, dass er zu Tode betrübt war. Also er war sozusagen, er wusste, dass das jetzt zu Ende geht. Und ich, ja, also es fühlte sich zerrissen an, weil auf der einen Seite war ich unglaublich verknallt in diesen Frederik mit einer Heftigkeit, wie ich das halt noch nie erlebt habe. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich, wie ich gerade schon sagte, eine sehr glückliche Beziehung eigentlich gehabt. Also mir hat mal ein englisches Couple, denen es ähnlich ging, gesagt, the better beats the good. Also das war einfach, da kam etwas, was intensiver war. Und das macht ja das, was vorher ist, nicht schlecht. Sondern dann hast du plötzlich zwei Möglichkeiten vor dir liegen, die nicht zusammengehen. Und die sich aber auch nicht gegenseitig, also ich will nicht sagen, dass meine Beziehung, die ich hatte zu dem Zeitpunkt, damit schlechter geworden ist, sondern die war ja immer noch gut.
Ja.
Genau, und dann, also ich war einfach unglaublich zerrissen, weil ich mich selbst vor dieser Aufgabe sah, jetzt für mich zu entscheiden, Frederik nie wieder zu sehen oder einfach mein Leben anders zu gestalten, als ich das zu diesem Zeitpunkt vorhatte. Und es war mir klar und deswegen musste ich total runterschalten und wollte auch mit niemandem sprechen, außer eben mit diesen vertrauten Personen, mit denen ich das gut kann. Und dann war ich an dem Wochenende, ich war viel laufen, ich habe viel mit meinem Vater vor allem gesprochen, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Und es war so, dass, also die Gespräche waren gar nicht so klar, weil dann habe ich eben aber auch in einem Turbogang alles reflektiert, was ich jetzt habe und wo ich bin. Und gleichzeitig aber auch, was ich da erlebe mit Frederik in einer neuen Intensität. Und das war ganz spannend und ich will das jetzt hier gar nicht alles ausbreiten, aber um es kurz zusammenzufassen, mein Leben war, ich war in einer sehr schwierigen Situation in dem Büro, in dem ich da war. Ich wurde da von meinen Kolleginnen wurde ich stark gemobbt. Also ich kam in der ganzen Firma super klar, aber es gab einfach drei Mädchen in meinem Office. Also wir waren nur vier Leute im Finance Office. Und da waren drei Mädchen, die haben mich gehasst am Tag, an dem ich reingekommen bin, weil die wussten, dass ich da die Chefin werden sollte. Und das war eine Schlammschlacht sondergleich. Also es gab da Situationen, da saß ich auf dem Klo und habe geheult und konnte minutenlang nicht rauskommen, weil ich so geweint habe. Und das heißt, ich war da in einer Situation, wo das auch schon, also ich bin ein relativ selbstbewusster und positiver Mensch. Und es war das erste Mal in meinem Leben, wo so eine Situation mich psychisch wirklich angegriffen hat, wo ich dann auch teilweise heulend nach Hause gefahren bin in der U-Bahn und mich nicht wiedererkannt habe. Das heißt, ich hatte dann meinen eigenen Exit gesucht und mein eigener Exit war, ich habe einen neuen Job in Australien, wollte ich sowieso schon immer hin, mein Freund kommt mit, es war 6 Wochen bis zur Hochzeit, 8 Wochen, es war kurz vor Monatsende auch, ich wollte meine Kündigung einreichen, 3 Tage später. Ja, und es ging nur noch darum, den Vertrag zu unterschreiben. Also er lag mir vor. Und so in so einer Situation ist es filmreif. Ja? Du hast sozusagen so jetzt, entweder du bleibst in dieser Scheißsituation und bleibst jetzt in Paris und schaust mal, was da mit dem Frederik draus wird, weil das dich halt umhaut. Oder du machst jetzt diesen Safe Exit, den du geplant hast und der dir gut tut, sozusagen. Mhm. Und natürlich, also der Verstand hat gesiegt. Ich habe dann, das waren einfach zu wenige Datenpunkte auch mit Friedrich, die ich hatte, um das, also das kann man ja nicht nach 3 Treffen irgendwie, kann man nicht sagen, ja, ich setze das jetzt alles aufs Spiel, weil das, es war ja mehr als nur irgendwie eine Beziehung. Es war ja, es war quasi meine Gesundheit, ja, es war groß. Und dann habe ich entschieden, so, nee, komm, ich habe mich überlegt, ob ich ihm noch irgendwas zum Abschied schenken kann, so meine Lieblingssporttasche oder irgendwas, und dann lasse ich ihn ziehen, so. Das war so das Mindset. Und dann am Sonntagabend schreibt er mir diese Nachricht.
Welche
Nachricht? Kurz bevor ich gefahren bin.
Genau, dann habe ich geschrieben, ich war, wie gesagt, das ganze Wochenende vollkommen aufgelöst und habe dann geschrieben, sowas along the lines, ich weiß, dass du jetzt heiraten musst, du kannst das nicht wegwerfen, das ist für dich der richtige Schritt, jetzt sozusagen zu heiraten. Sei dir nur bewusst, ich bin da draußen und warte. Also, ich habe nicht geschrieben und warte, aber ich bin da draußen. Und das will ich, dass du das weißt, weil ich dich liebe, also so in dem Kontext. Und das habe ich auch sehr, genau, das war auch das, was ich gefühlt habe. Und das wollte ich dir mitgeben, ja.
Und so, also kam es auch an, ne? Also das war sozusagen, meine Entscheidung war gefällt, sehr knapp irgendwie, aber, und dann fahre ich los und dann kriege ich dieses Ding. Boah, das hat mich dann auch, also das hat mich dann nochmal ganz schön ins Wanken gebracht, weil ich halt auch, also wir haben beide, und das ist die andere Seite, wir haben da so was Großes gefühlt. Das ist, bis heute habe ich das nicht ganz entziffert. Da können wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen. Aber das ist, also wir haben beide so was Großes gefühlt. Dann bin ich losgefahren und ich bin tatsächlich, ich habe ja gerade auch vorhin gesagt, das Universum hat mir da was geschenkt. Ich bin sehr stark mit der Welt verbunden. Also ich bin irgendwie so geboren. Deswegen, ich habe nicht so viel mit Menschen zu tun. Aber ich bin mit der Welt und mit mir eigentlich immer im Reinen. Also ich bin so ein, ich lasse mich auch nicht von Social Media oder irgendwas davontragen. Ich bin immer da. Und dann saß ich da in diesem Auto und wollte losfahren und dann kam diese WhatsApp, also kurz bevor ich losgefahren bin, und das hat mir auch schon nochmal gerüttelt, an dieser Entscheidung. Die hat sich dann nicht so richtig angefühlt. Und dann habe ich so ein Spiel, dass ich, dann tippe ich irgendwie 5-mal oder 6-mal aufs Radio. Oder damals war es eine CD noch, die man geskippt hat. Und dann suche ich mir eine Zahl aus und dann habe ich mir, ich glaube, die Zahl 13 oder irgendwas gesucht. Ich habe gesagt, okay, ich drücke jetzt 13 Mal da drauf und der Song, der jetzt kommt, der sagt mir, was ich machen werde. Und das habe ich gemacht, kurz bevor ich losgefahren bin.
Das hätte ganz schön die Hose gehen können.
Ja, voll. Und der Song, der kam, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ich muss ihn euch jetzt singen. Ich entschuldige mich im Voraus, der geht so.
Von wem?
Ah, es ist super Trump. Der geht for the light, da, 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 da. Love isn't always on time.
Foreigner, glaube ich.
Foreigner.
Ist das. Ja.
Bam, bam, bam.
Nee,
ich weiß es nicht.
Ist es Foreigner? Ich glaube schon.
Genau. Auf jeden Fall war das der Song, der dann sozusagen das umgekippt hat in mir drin, der mir gesagt hat:
Nee, hold the line heißt es.
Hold the line. Ja.
Ist es nicht Toto?
Hold the line, da, da, da. Ja, genau.
Toto ist es, glaube ich, oder?
Kann auch sein.
Ja, egal. Also wir kennen alle das Lied.
Genau. Auf jeden Fall, Love isn't always on time war dann der Satz, der kam. Und da habe ich gedacht, okay, krass. So ist das. Love isn't always on time. Aber das Leben ist ja viel länger als so ein Moment, den du jetzt in einer beschissenen Situation in Paris hängst. Und das Leben ist auch viel länger und viel größer als das, was du dir jetzt ausgemalt hast. Dass du da deinen aktuellen Verlobten heiratest und dass du dann nach Australien gehst. Das Leben ist größer. Und dann habe ich dem Friedrich geschrieben, dann habe ich mich umentschieden und wusste, ich gebe das nicht zurück. Also dann wusste ich, was es komme, was wolle, ich möchte das haben, diese Liebe. Ich möchte das haben. Und ich möchte das leben. Was auch immer draus wird, bedeutete übrigens nicht, und zwar wirklich ehrlich nicht, ich möchte Friedrich heiraten. Ich wusste auch, dass er nie mit mir nach Australien gehen würde. Der war ja selber gerade dabei, sich umzuorientieren. Und ich wusste auch, dass es bedeuten würde, dass ich jetzt erstmal festhänge in diesem Büro, wo ich nicht sein will und so weiter. Also, und ich wusste, dass ich meinen damaligen Verlobten bis aufs Mark verletzen würde, dass der wahrscheinlich bis an sein Lebensende, also es kam ja aus dem Nichts, ja, aus einer Liebe heraus habe ich den, also so einen Vertrauensbruch begangen. Also ich wusste ja, das sind alles große Gründe, die dagegen sprechen. Aber ich wusste dann, ich muss das machen. Das kann ich nicht ziehen lassen. Und dann habe ich Friedrich getextet. Damals hat man, glaube ich, noch, das war vor WhatsApp, damals hat man noch SMS, stimmt, das war eine SMS. Auf jeden Fall habe ich dir geschrieben und habe geschrieben, wo bist du? Und dann schriebst du bei irgendeinem Freund zum Abendessen. Es war auch schon abends, war so 8 oder so. Mhm. Und dann habe ich deine Adresse eingegeben und gesagt, du, ich kann in 2 Stunden bei dir sein. Können wir reden. Mhm. Und dann er so, ja, okay, gut, treffen wir uns bei mir vor der Tür. Ich so, mein Navi sagt 22.15 Uhr oder sowas.
Und ich hatte direkt gegenüber, da wo ich gewohnt habe, so ein Araber. Das ist so ein typischer Franzosen-Araber, wo man so... So ein
Spätkauf auf Pariserisch.
Ja, aber schon so, das hatte schon ein Café-Situation, ja. Also wo du halt Bier trinkst und auf so Plastikstühlen sitzt, so wie die...
Mit Neonlicht,
wie die Araber das da in den Bezirken etabliert haben. Und da haben wir uns getroffen und ich habe mich gefreut, sie nochmal zu sehen, aber ich dachte, das wäre das Kündigungsgespräch oder das Trennungsgespräch, was sie aber immerhin so viel Mumm hat, das noch face-to-face zu machen.
Ja, das hätte ich so oder so face-to-face.
Ja, aber hätte ja sein können, dass du mir eine Nachricht schreibst. Aber jedenfalls, ich bin jetzt nicht euphorisch geworden, sondern ich wusste, okay, jetzt sagt es mir halt, dass es vorbei ist.
Oh Gott, dann war ich, ab diesem Zeitpunkt hatte ich einen Puls für die nächsten 8 Wochen von, also bam, bam, bam. Also das war, ich bin dann dahin gefahren, ich war so nervös, einfach, wie sagt man jemandem anderen, hey, ich schmeiße jetzt mein ganzes Leben über Bord, weil ich dich getroffen habe. So.
Und dann wie hast du das denn gesagt?
Genau, also er war noch nicht da, ich habe mich da hingesetzt, habe mir ein Bier bestellt, habe mich daran festgeklammert. Und dann kam er um die Ecke geschlurft, er hatte so eine kurze Hose an und man sah ihm, er sah ein bisschen aus wie so ein betröppelter Hund. Also, ich wusste, dass er ja wahrscheinlich denkt, dass wir uns jetzt trennen. Und dann hat er sich hingesetzt. Wir waren auch nicht sehr herzlich miteinander. Wir saßen uns dann da so gegenüber, fast wie in so einer Gefängnissituation. So, wir dürfen kurz miteinander sprechen. Das ist so. Und dann bin ich ehrlich gesagt ziemlich bald rausgeplatzt und hab gesagt, schau her, ich kann nicht heiraten. Und der konnte es auch in dem Moment erstmal gar nicht glauben. Und so, das bedeutet jetzt nicht, dass wir beide ein Paar sind. Und es bedeutet auch nicht, dass wir morgen heiraten. Aber ich habe entschieden, ich kann nicht meinen aktuellen Verlobten heiraten, wenn es so etwas gibt, was wir beide miteinander fühlen. Das kann ich nicht. Und das sickerte dann gar nicht wirklich bei dir ein. Also es hat eine Weile gedauert.
Aber ja, nicht so, nicht so offensichtlich. Ich fand es schon krass. Also zum einen, ne, ich dachte ja, ich gehe da zum Schafott und die Nummer ist jetzt durch. Und dann nicht nur, dass das dann nicht der Fall war, sondern dann auch noch, wie du dann sagtest, also sozusagen den ganzen Druck, den das eventuell bei mir hätte auslösen können. So, ich verlasse dich jetzt, ihn wegen dir und wehe, du willst hier nur ein Ding mit mir machen. Dann war alles für umsonst. Das hätte ich gedacht, wäre da naheliegend. Und das hast du ja auch, also du hast da auch den kompletten Druck rausgenommen. Und das fand ich schon extrem groß. Und ja, das hat natürlich ein bisschen gebraucht, bis das da bei mir durchgesickert. Aber ich habe hart also ich habe innerlich, war allerdings natürlich richtig zur Sache, ja.
Wie habt ihr den Abend dann verbracht?
Also wir waren nicht in Feierlaune, sondern es war ja so, dass ich habe zwar diese Entscheidung getroffen, aber mit dieser Entscheidung kamen ja unglaubliche Lasten. Also meine ganze Familie flog ein 6 Wochen später für eine Hochzeit. Und mein Verlobter kam einen Tag vorher aus dem Junggesellenabschied zurück und hat unsere Ringe abgeholt. Also genau, also ehrlich gesagt, ich glaube, dass ich angefangen habe zu heulen und dass du mich in die Wohnung mitgenommen hast und wir einen Schlachtplan gemacht haben, wie wir da jetzt eigentlich über diese Zeit kommen. Also das war jetzt nicht ultra romantisch oder so, also schon auch. Also es war ja diese romantische, wow, okay, krass, wir geben der Sache eine Chance. Das war eine große Erleichterung in unseren Herzen. Also das war schon wow. Aber gleichzeitig war halt erstmal nicht wie so eine junge Liebe, so rosa Brille, sondern da war ja ein großer Klotz dabei, der erstmal aufgelöst werden musste. Aber und das sind auch unsere beider Naturen sind so, dass wir, wenn es Schwierigkeiten sind, sie einfach gerne tackeln und gerne einfach loslaufen und das angehen. Und das war dann, glaube ich, es war einfach unser erster gemeinsamer Schlachtplan. So, ich habe auch Unterstützung gespürt. Ja, ja.
Und was schön war, sozusagen Minisprung nach vorne, Paulo kann es natürlich immer wieder stoppen.
Alles gut.
Ich hatte geplant, ein paar Wochen später, ich verbrachte jeden Sommer bei meiner Großmutter auf der griechischen Insel. Und das war auch in diesem Sommer geplant. Auch lange, weil ich mich auch selbst umorientieren wollte. 6, 8 Wochen oder so war ich da. Und dann habe ich Julia gefragt, ob sie nicht ihren Honeymoon, der auch schon geplant war, also ihre Flitterwochen, ob sie mich da nicht besuchen wolle in Griechenland. Und das hat sie dann auch gemacht. Und ich war so in love, sehr schnell. Dann dachte ich, ich will sofort heiraten, mit dieser Frau will ich Kinder. Also bei mir hat es dann schon geschiftet, sodass, Mini-Anekdote, mein Tauchlehrer auf der Insel, dem habe ich davon erzählt, nach Julia Mikro, der Frederik, nein, das kommt nicht in Frage. Du musst sie mindestens 2 Sommer mitbringen, sonst gibt es kein Okay von mir. Das war sehr lustig. Und dann haben wir da, das war dann eine sehr intensive Zeit, auch ein paar Wochen später. Und dann nahm das alles so seinen Lauf, ja.
Und hat der Tauchlehrer schon nach erstem Mal Julia-Treffen gesagt, okay, darfst du?
Nee, er hat gesagt, sehr tolle Frau, nur wenn du sie nächsten Sommer wieder mitbringst.
Er hat wohl öfter Frauen mitgebracht, auf sie sehen.
Guck an.
Ja.
Ja.
Ja, und dann ging natürlich, also genau, dann ging, das war alles dann filmreifer. Also ich bin am nächsten Tag ins Büro gegangen, ich hatte da auch meine Vertrauten in dem Büro, das waren nur einfach nicht meine direkten Kollegen. Sonst war der Produktionschef, der hatte so sein eigenes Büro, so ein typischer Franzose, und bei dem bin ich ins Büro rein, habe die Tür zugemacht und der saß da so mit seinen Schuhen auf dem Schreibtisch, wie man sich so einen französischen Produktionschef in der Modeindustrie vorstellt. Und ich so, Didier, ich werde meine Hochzeit absagen. Und er so, nein, wirst du nicht. Und ich so, doch, ich werde meine Hochzeit absagen. Nein, wirst du nicht. So, und diese Gespräche hatte ich dann natürlich mit jedem. Also mit meiner Familie, mit allen so. Und wie willst du das jemandem erzählen, dass das sich für dich richtig anfühlt, wenn du noch nicht mal selbst erklären kannst, was da eigentlich alles dranhängt? Genau, und was aber schön war, war, dass meine Familie unglaublich mich unterstützt hat. Meine Mutter hat das ganze Organisatorische übernommen, hat die ganze Hochzeit rückabgewickelt. Also hier. Die Location musste dann natürlich bezahlt werden, aber die hat mit meinen ganzen Verwandten gesprochen, weil ich habe gesagt, du, ich muss das mit meinem Verlobten halt irgendwie klären, kannst du bitte mal mit den anderen sprechen? Genau, und die haben mich dann da unglaublich gut unterstützt. Und der schwierigste Gang war dann tatsächlich, und das habe ich gleich am nächsten Tag dann gemacht, und das musste per Skype passieren, weil ich habe ja, der saß in Karlsruhe, ich in Paris. Und das war halt krass, es war ein Skype-Call, da habe ich meinen Verlobten angerufen, der eben gerade zurückgekommen war. Wir hatten nur Nachrichten geschrieben bis zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, hör mal, ich habe jemanden anders kennengelernt, wir werden nicht heiraten. Und er so, ja, genau, so, du verarschst mich doch, komm jetzt hier. Und ich so, nee, ist nicht. Das war, also wie gesagt, das war und wird für immer wahrscheinlich sein der furchtbarste Moment meines Lebens. Mhm. Weil ich diesen Menschen, und bis heute, also mir steigen die Tränen in die Augen, weil es ist ein wundervoller Mensch. Und ich habe ihn geliebt und ich musste diesem Menschen sagen, das musste ich ihm sagen. Und das kann man nicht schön verpacken. Also das, egal, wie ich ihm sage, du bist wundervoll und so, das kann ja gar nicht mehr ankommen, ja, wenn du dich für jemanden anderen entscheidest. Und es war dann auch, das war schwierig. Der ist Gott sei Dank dann, der hat psychotherapeutische Unterstützung gehabt, auch schon zu diesem Zeitpunkt. Und die haben ihn dann gut aufgefangen, weil das hätte sonst auch sehr schief gehen können. Also ich war dann noch eine Weile mit ihm in Kontakt. Dann habe ich aber auch gemerkt, wow, wenn der mich nicht loslassen kann, da schenke ich ihm ja auch nichts. Mhm. Und dann habe ich glaube so nach 6 Wochen oder so, also da war er dann auch wieder ein bisschen stabiler, aber dann habe ich mich ihm gegenüber extra nicht gut verhalten. Habe ihm irgendwie so eine labbrige E-Mail geschrieben, wo ich geschrieben habe, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt ein viel schöneres Leben als vorher. Ich muss nie wieder arbeiten. Der macht alles für mich. Es ist ganz toll. Es ist so wie ich auch gar nicht bin, dass er mich ganz furchtbar finden kann. Und ich glaube, das war sozusagen dann, weil das war natürlich, also da kamen dann auch ständig E-Mails, wo er seine Liebe mir bekundet hat und so weiter. Und ich habe dann gefühlt, ich muss den richtig rauslassen und dafür muss er mich richtig scheiße finden. Und dann habe ich sozusagen so mit ihm gebrochen. Und auch seitdem, ich weiß, dass es ihm gut geht. Ich weiß, dass er heute von anderen Freunden, ich weiß, dass er verheiratet ist, er hat auch ein Kind und der ist wieder auf die Beine gekommen. Aber das war dann der Bruch mit ihm. Und der ist auch für immer. Ja, also der wird mich einfach sein ganzes Leben lang hassen. Und ehrlich gesagt, also zu Recht, ja, weil das war nicht cool.
Und du kannst ja nichts dafür. Also, ja, also wenn man sich verliebt, verliebt man sich. Was willst du machen?
Ja, also ich konnte es zumindest nicht mehr ändern. Ja, also ich hätte vielleicht weiter extrem abstinent bleiben können und mich überhaupt nicht mit irgendjemandem im Zug unterhalten. Ja, also so. Aber das ist eh ein Konzept, an was ich nicht glaube. Ja? Also ich glaube auch, dass jeder in der Partnerschaft so Freiheiten haben sollte, dass er sich selbst verwirklicht. Und wenn das nun eine Verwirklichung war von mir, dass ich auf Friedrich eingegangen bin, dann war das tatsächlich so. Also so sehe ich es eigentlich auch, aber ja, trotzdem war das ein unschöner Moment. Ja, genau.
Wann habt ihr es geschafft, dann eure Liebe so genießen zu können?
In dem Moment, also es hat dann so ein paar Wochen gedauert. Ich habe viel geweint, weil ich diese Last auch gespürt habe. Ich habe auch noch monatelang, weil ich bin dann monatelang in meinem Job geblieben, habe ich noch unter diesem Job gelitten. Aber unsere Liebe haben wir angefangen zu genießen, als ich nach Griechenland geflogen bin. Weil Friedrich ist dann sehr schnell geflogen. Der ist dann, ich glaube, eine Woche, nachdem wir uns entschieden haben, das jetzt durchzuziehen, ist er nach Griechenland geflogen. Dann war ich dann in Paris erstmal alleine, 4 Wochen oder so. Und dann habe ich eine Harakiri-Reise auf diese Insel gemacht, weil es gab keine Flüge mehr. Und da bin ich viel Zug gefahren und Fähre und eine sehr lange Reise, bis ich dort war. Und dann, als ich aus der Fähre ausgestiegen bin.
Hang on, ich war ja immer noch im Modus, mal sehen, was das nächste Level ist und habe dann gesagt, hey, und mach dir keine Sorgen, ich hole dich mit meinem Schiff ab. ich habe natürlich ein Schiff.
Gott, du bist so ein Angeber, das ist der Wahnsinn.
Ja. Damals war ich noch jung, und keine Ahnung, es waren auch andere Werte.
Ja, ja.
Und ich habe gesagt, ja, hey, Baby, ich hole dich mit meinem Schiff ab. Genau, und dann?
Stimmt, und da blieb er auch immer so nebulös. So, ja, meine Oma hat dann ihr Haus und wir haben unseren eigenen Strand und da habe ich mein Boot liegen und mit dem hole ich dich. Habe ich so, wow, okay, bist du der König von Griechenland, okay. So, und dann kam ich da mit meinem Köfferchen von der Fähre gerollt, da macht dann dieses riesige Tor hinten auf, wo dann die Autos rausfahren und ich rollte da runter und es war so ein schöner Moment, da sah ich ihn da stehen. Boah, war das schön. Und dann sind wir uns in die Arme gefallen und haben, also da fing es dann wirklich an mit dem Genießen. Ja, also das war, wow, jetzt haben wir es geschafft. Sind wir auch über diese ruppige Zeit rüber. Und dann haben wir 2 Wochen Urlaub.
Hey Gott, und dann habe ich dann, Schiff, genau, dann hast du mein Schiff zum ersten Mal gesehen.
Genau, ja, so. Und dann haben wir da kurz irgendwie noch was getrunken. Und dann so, komm, gehen wir zu meinem Boot. Und dann gehen wir so an das Ende und die Boote wurden immer kleiner. Also so, an das Ende von dem Steg und ganz am Ende war dann so ein Zodiac, so ein aufblasbares, weißes
Schlauch. Naja, aufblasbar. So more or less mit so einem 20 PS Motor dran.
Wo so ein Lenkrad war.
Immerhin stand.
Ja, also nicht so ein Außenbus, so zumindest so ein. Und ich bin in Lachen ausgebrochen, weil das war halt anders beschrieben. Ja, also es war einfach so, das ist dein Boot. Jetzt bin ich aber
beruhigt. Ich war sehr stolz auf das
Jetzt Boot. Bin ich aber beruhigt. Ich habe so gelacht. Und dann haben wir, unglaublich Spaß gehabt in diesem Urlaub. Ich weiß noch, wir sind dann da auch Nächte, haben wir irgendwo geschlafen und sind ganz nass geworden, weil dann der Tau in der Nacht so uns, weil das ja kein Dach hat, dieses Boot. Also wir haben richtig gute Zeit gehabt. Wir haben ziemlich viel gecampt und dann haben wir es sehr genossen, ab diesem Zeitpunkt.
Und wie viel später habt ihr dann geheiratet?
2 Jahre nach dem Kennenlernen.
Mit Segen des Tauchlehrers.
Ein Jahr nach dem Kennenlernen, wir haben 2 Jahre später schon unsere erste Tochter gekriegt.
Naja, im ersten Sommer, ja stimmt, im ersten Sommer habe ich keinen Antrag gemacht, im zweiten Sommer in Griechenland habe ich einen Antrag gemacht.
Dann haben wir schnell geheiratet.
Und dann haben wir nicht so lange nach dem Antrag auch geheiratet, ne? Mhm. Ja.
Was aber tatsächlich, was für mich eine der spannendsten Phasen noch war danach, wir sind dann ja wieder zurückgekommen und da waren wir zurück im Alltag in Paris. Ja? Und das war wunderschön, weil dann sind wir, da hat er mich ausgeführt, alles Dinge, die ich ja nie gemacht habe und so. Und dann clashten unsere Realitäten so ein bisschen aufeinander, weil wir schon, also wir haben sehr viel gemein, aber wir sind auch sehr unterschiedlich in vielen Punkten. Und zum Beispiel, also ein eklatanter Unterschied ist, Friedrich ist ganz extrovertiert, es mischt überall mit, kannte auch in Paris so viele Leute und war jeden Abend irgendwo eingeladen und wollte mich dann da überall mitschleifen. Und ich
die Top-Adresse.
Und ich bin hart introvertiert. Also wirklich, mich strengt das total an, wenn ich wenn ich 2 Abende hintereinander Menschen, ich mag das und ich gehe, wenn ich Menschen treffe, immer mit ganzem Herzen und ganz offen auf diese Menschen zu. Aber das strengt mich halt auch total an und dann brauche ich wieder sehr viel Zeit alleine. Und dann mussten wir uns richtig eingrooven miteinander. Und dann war es so, dass ich diese noch diese Belastung mit meiner Arbeitsstelle hatte. Ich wollte das aber auch nicht aufgeben. Ich bin dann bei ihm eingezogen, sehr schnell, habe aber meine Wohnung nur untervermietet. Weil ich natürlich, also ich bin auch bis heute, ich will immer auch alleine leben können. Also ich mache mich nicht abhängig von jemandem. Und das hat eine Weile gebraucht, bis wir dann da einen Modus gefunden haben, wo wir gut miteinander funktioniert haben. Ich weiß noch, dann hat Friedrich, der einfach ein sehr gesunder, stabiler Mensch ist, fand es total seltsam, dass ich dann so Traurigkeit.
Ja, also ich hatte und dann Julia hat mir dann erzählt, dass sie jahrelang in Therapie war. Und ich dachte, was ist das? Das geht doch nur Leute, die einen in der Waffel haben, gehen in die Therapie. Also damals, ne? Ja. Also ich war massiv überfordert mit diesen großen Emotionen, die da waren, weil ich einfach ein Hardcore-Verdränger war und dachte, das ist so. Aber das war, ja,
spannend. Das fand ich einfach spannend, weil da war, diese Liebe hat uns aneinander gesaugt in dieser Intensität, wie ich auch glaube, dass es wahrscheinlich, also mir ging es ja vorher nie so und nachher nicht so. Und ich glaube, das war so ein Glück, dass das Universum uns nebeneinander gesetzt hat. Und dann haben wir natürlich was draus gemacht, ja, aber dieser Match, das war schon ein Glücksgriff. Und dann eben das Leben dann so da außenrum zu organisieren mit den verschiedenen Arten und Weisen, wie wir dann das Leben angehen, das war schon lustig. Ja.
Ja. Ich finde es ganz, ganz toll, solche Geschichten zu hören, weil in meinem Podcast ja viele das bisher noch nicht erlebt haben. Und darum danke ich euch sehr. Ich habe das Gefühl, wir müssten noch einen zweiten Teil machen über die Realitäten der Ehe oder so. Aber das müssen wir ein anderes Mal machen.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Und ich komme euch bald mal besuchen, wenn ihr mögt.
Oh, gerne.
Da draußen.
Total. Danke, dass wir unsere Geschichte mit dir und deinen Zuhörern und Zuhörerinnen heute teilen durften.
Vielen Dank dafür. Wir lieben die Liebe. Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Bis bald. Hallo. Das erste Mal in 6 Jahren geht Paula Lieben Lernen in die Sommerferien. Wir hören uns mit frischen Folgen wieder in 4 Wochen. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz schöne Zeit.